Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mit dem Deutschen Bibliotheksverband, worüber wir uns sehr freuen, das hat den schönen Effekt, dass in nehmen kann, stöbern kann, kaufen kann, sich ausleihen kann. Alles ist gebündelt in dieser Broschüre, die Sie ausliegen finden. 22 Gedichtbände, die Ihnen vorgeschlagen werden, von 11 Kritikern, Literaturvermittlern, Lyrikern, die nicht wie eine Jury um einen Tisch sitzen und dann nach irgendwelchen strategischen Erwägungen vorgehen. Oder wahrscheinlich ist das in seriösen Jurys auch nicht der Fall, was man so hört, sondern jeder handelt anarchisch nach seinen eigenen Lektüre-Erfahrungen und empfiehlt einen Band und übernimmt gewissermaßen eine Patenschaft und sagt, diesen Band lege ich Ihnen und euch ans Herz, lest ihn, es lohnt sich. Das sind Michael Braun, Heinrich Detering, Florian Kessler, Michael Krüger, Christina May-Zinke, Holger Pilz, Marion Poschmann, Monika Ring, Joachim Sartorius, Daniela Striegel und Thomas Wohlfahrt. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen und werden Ihnen in den nächsten 60 Minuten 3 Bände vorstellen.
Mein Name ist Thomas Wohlfahrt, danke Holger Pilz und ich darf Sie jetzt schon einladen zu heute Abend ins Gute. Hört man mich nicht? Jetzt ist besser. Also nahe rangehen, das sei auch allen Autoren oder die nachher hier gleich vorturnen werden, gesagt, rangehen, nahe rangehen. Also ich lade Sie herzlich ein, heute Abend zu 20 Uhr ins Gohliser Schlösschen. Da wird diese Reihe der Lyrikempfehlungen auch zu Gast sein, dann ausführlicher, auch mit anderen oder teilweise anderen Autoren, auch länger und man hat ein bisschen mehr Zeit. Das sei auch gesagt, dass das eben keine Bepreisung ist, sondern wirklich subjektive Leseerfahrung und jeder, der da mitmacht, weiß, wie hart es ist, sozusagen das, was mit schwerer Arbeit zwischen zwei Buchdecken ist, dann auf 800 oder 1000 Zeichen runterzubrechen, als Empfehlung zu geben und es scheint zu funktionieren. Also im eigenen Haus weiß ich, dass diese Empfehlungsbände immer schnell weg sind und ich komme gerade von einem Seminar des Goethe-Instituts, also die Kollegen weltweit, also nicht alle Länder, aber doch viele, die Bibliotheks- und Literaturverantwortlichen sind dann da und ich hatte einen Berg mit diesen alle weg. So viel dazu und das bringt mich gleich, weil wir haben nur diese eine Stunde zu dem ersten Duo, was hier oben auf der Bühne Platz nehmen wird. Das ist Christine May-Zinke, die Marion Poschmann vorstellen wird. Christina May-Zinke, nach Germanistik, Anglistik, Skandinavistik, Studium, ist Mitglied verschiedener Fachjurys. Sie spielt also im deutschen Literaturbetrieb durchaus eine große Rolle, war auch mal über 4 Jahre, glaube ich, in der Jury, den Leipziger Literaturpreis zu vergeben hatte. Bitte? Sie ist die Vorsitzende, was sage ich, um Gottes Willen. Sie kennen den Witz nicht, also zwei Frauen treffen, sie sagt, mein Mann ist Offizier, ach, was sage ich, Unteroffizier. Sie ist die Vorsitzende dieser Jury. Die Preise, die gestern vergeben worden sind, sozusagen ihr anzulasten oder dank ihr gibt es diese Preisung und der Jury. Ne? Sie ist Literaturkritikerin, sie ist Gastdozentin an verschiedenen Universitäten und ist auch im lyrischen Quartett tätig, was seit Jahr und Tag vom Lyrikkabinett in München veranstaltet wird, als eine derer, die Lyrikbände, die da besprochen werden, dann eben besprechen und kritisieren und loben und all das. In dieser Eigenschaft bitten wir Sie auf die Bühne und Marion Poschmann, die von ihr erwählte, dazu. Dankeschön. Christina May-Zinke.
Ja, guten Tag. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Es ging mir nicht um die Vorsitzende, nur um das klarzustellen. Aber ich bin im Moment in der Jury des Leipziger Buchpreises. Ja, Marion Poschmann. Was muss man zu Marion Poschmann sagen? Sie ist eine der renommiertesten deutschsprachigen Lyrikerinnen. Das kann man ohne Übertreibung sagen. Sie wurde 1969 in Essen geboren, lebt jetzt in Berlin, wie alle. Und ist insofern Kollegin, als sie auch Germanistik studiert hat, dazu aber noch Philosophie und Slawistik. Und sie ist schon mit etlichen Preisen ausgezeichnet worden. Sie hat ja außerdem die besondere Qualität, dass sie nicht nur Lyrik, sondern auch hervorragende Prosa schreibt. Und unter anderem den Roman Sonnenposition, mit dem sie auf der Shortlist des Frankfurter Buchpreises oder des Leipziger mal war.
Frankfurter,
genau. Und unter anderem den Wilhelm-Raabe-Preis bekommen hat. Das lässt auch sehr stark hoffen auf ihre nächste Prosaarbeit, die wohl im nächsten Frühjahr bei Surkamp erscheinen wird. Ist das richtig?
Herbst.
Im Herbst schon. Oh, wunderbar. Und wir sind alle sehr gespannt. Aber jetzt geht es ja um den aktuellen Lyrikband Geliehene Landschaften, der übrigens auch im vorigen Jahr auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse stand. Das ist ein ganz besonderer Band, der hat nämlich schon mal einen interessanten Untertitel: Elegien und oder Lehrgedichte und Elegien. Das mutet ja zunächst sehr altmodisch an, erinnert ein bisschen ans 18. Jahrhundert und umschreibt aber gleichzeitig sehr schön die Qualitäten dieses Bandes. Denn wir haben es hier mit Gedichten über Parks und Gärten zu tun, die einerseits sehr, ich will gar nicht sagen belehrend, eher gelehrt sind, auf eine bestimmte Art gelehrt und auf eine andere Weise sehr elegisch, das heißt sehr melancholisch und auf Verluste sich beziehend. Der Gewinn wiederum dieses wunderbaren Bandes liegt in seiner sprachlichen Virtuosität, in seiner Sprachmusik und in seiner, ja, ich will es auch mal als Musik des Denkens bezeichnen. Marion Poschmann, könnten Sie mal zunächst kurz etwas über den Titel sagen? Der kommt ja, der hat ja einen bestimmten Hintergrund, der kommt ja irgendwo her.
Ja, genau. Geliehene Landschaften ist ein Titel, den habe ich der ostasiatischen Gartenkunst entnommen. Kann man mich so hören? Noch näher ran? Ganz nah ran? So besser? Also Geliehene Landschaften ist ein Stilelement der ostasiatischen Gartenkunst. In japanischen Gärten vor allem findet man das oft. Und es geht bei der Geliehene Landschaft darum, dass man ein Landschaftselement in die Gartenarchitektur mit einbezieht, das sich außerhalb der Mauern befindet. Also gerade bei japanischen Gärten ist die Abgrenzung des Gartens von der Außenwelt besonders stark betont. Und man legt dann den Garten so an, dass zum Beispiel ein Berg, der sich in der Ferne befindet, also dass der Garten so arrangiert wird, dass man diesen Berg besonders gut sieht, dass der besonders gut zur Geltung kommt, indem man die Bäume entsprechend pflanzt, indem man die Hecken so schneidet, dass es so aussieht, als wäre dieser entfernte Berg Teil des Ganzen.
Und von dieser Bildlichkeit sind Ihre Gedichte inspiriert. Das heißt, wir haben es hier mit Bildern zu tun, die vor dem inneren Auge erweckt werden. Aber wir haben es ja gleichzeitig auch mit einer sehr stark ausgeprägten Klanglichkeit zu tun bei diesen Gedichten, die in sehr schönen, ruhigen Rhythmen sich vollzieht. Es fängt an mit dem Bernsteinpark Kaliningrad. Ich finde schon, dass dieser Name des Parks schon so viele Assoziationen weckt, dass man sofort gespannt ist. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass Sie jetzt mal einfach das erste Gedicht aus diesem Kapitel lesen und dann vielleicht etwas über den Schauplatz uns noch erzählen.
Ja, gerne. Also der Band ja besteht aus 9 Teilen und jeder Teil hat 9 Gedichte und ich lese jetzt von Kapitel 1. Gedicht 1, das hat den Titel Bastard und vielleicht kann ich noch dazu sagen, diese Gedichte in diesem Zyklus Bernsteinpark Kaliningrad sind alle nach Bernsteinarten benannt. Also Bastard ist eine Bernsteinvariation und die anderen Gedichte heißen zum Beispiel Knochen, Kumst, Schwarzfirnis oder Schaum. Also teilweise bizarre Namen, die man so nicht unbedingt dem Bernstein zuordnen würde. Bastard. Sumpfländereien. Jemand hängt filzene Einlegesohlen in seinem verglasten Balkon an die Leine. Wolle tropft. Wäsche verblüht im Wind. Jemand bricht fliederfarbenen Flieder im Stadtpark und trägt ihn zum Bus. Ein utopisches Spiel. Die Gewänder des Logos sind abgeworfen und Buspolster jetzt am besten gekleidet. Logistische Muster, zaristische Stoffe, gewürfelte Welt. Klotz, Block. 2 Männer grillen am Parkplatzrand, die Post verkauft Tütensuppen, Gemüsesamen, das alles ist wahr. Vertrauensbildende Maßnahmen, Vorgärten werden mit Bindfaden eingefasst. Das Café Marzipan gibt es nicht mehr. Sand, Backstein, eingeebnete Stadt. Rosa- und Fliederfarben gestrichene Gittertore, Metallstrahlen jener Sonne des Ostens, die immerzu aufgeht. Landschaft, o Sprachpanorama des Logos Kreator. Landschaft, halbierte, in Vorder- und Rückseite. Wie der Raum nachgibt und Dinge hervorlockt. Dauerwald, Freiflächen, vormals und jetzt.
Ja, danke schön. Ein solches Gedicht gibt natürlich sehr viel zu denken. Man muss es sicher mehrmals sich vergegenwärtigen, mehrmals lesen, mehrmals hören, mit all seinen Anspielungen und Hinweisen. Es vermittelt aber zunächst einmal einen ganz klaren Eindruck davon, dass diese Art von Park, die Sie hier bedichten, in sehr krassem Gegensatz steht zu allen Vorstellungen, allen Ideen, Träumen von jenen paradiesischen Idyllen, die wir mit Gärten und Parks ja auch gern verbinden. Also eigentlich ist es genau das Gegenteil, was Sie hier beschreiben. Und trotzdem handelt es sich um eine Parklandschaft. Wie ist das zu vereinbaren?
Ja, speziell in diesem Zyklus ist der Park eigentlich eher als Sinnbild zu verstehen. Vielleicht kann ich noch etwas zu dem Hintergrund sagen, wie dieser Zyklus entstanden ist. Ich war mit 2 Schriftstellerkollegen für einen Monat in der Stadt Kaliningrad und wir hatten einen Schreibauftrag. Und zwar sollten wir uns auf die Spuren des Philosophen Johann Georg Hamann begeben, der in Königsberg gelebt hat. Und wir waren da also auf einer Spurensuche und mussten feststellen, dass es von Hamann keinerlei Spuren mehr gab. Die Stadt Königsberg ist ja im Zweiten Weltkrieg dem Erdboden gleichgemacht worden und Kaliningrad dann auf diesen Trümmern praktisch ganz neu aus dem Boden gestampft. Und ich habe mich dann während dieses Aufenthalts mit den Stadtparks beschäftigt, weil ich das Gefühl hatte, dass man an diesen Parks diese verschiedenen historischen Schichten sehr gut sehen kann. Also die alten Königsberger Parkanlagen und dann überbaut praktisch von den sowjetischen Volksparks. Und das hat mich sehr interessiert, wie die Zeiten dann in diesen Parkanlagen so verschmolzen und überlagert sind. Und da hatte ich versucht, das in diesem Gedichtzyklus irgendwie einzufangen. Also es sind Texte, die sich einerseits wirklich auch der konkreten Anschauung verdanken und dann wiederum natürlich dem Studium des Philosophen Hamann, seiner Schriften und so weiter.
Ja, und Sie sind ja weit gereist für diesen Band. Ist das, verstehe ich das richtig, dass jetzt dieses Erlebnis in Kaliningrad, dass das sozusagen die Idee für den ganzen Band hervorgebracht hat? Oder war das da noch nicht geplant?
Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich habe mich tatsächlich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Gartenbau und Gartenarchitektur, Gartenkunst beschäftigt. Und dann, als ich dann in Kaliningrad war, hatte ich das Gefühl, das ist jetzt ein guter Ansatzpunkt, um dieser Stadt auch beizukommen. Ja. Und so, ja, daraus ist dann im Grunde dieser Band tatsächlich entstanden.
Mhm. Und da geht es ja dann gleich im nächsten Kapitel oder im nächsten Abschnitt ans andere Ende der Welt sozusagen, Coney Island Luna Park. Das ist ein schöner Kontrast. Vielleicht können wir das Gedicht jetzt auch noch, das erste Gedicht aus dem Zyklus jetzt auch noch hören.
Ja, gerne. Ja, Coney Island Luna Park, da geht es um den Vergnügungspark auf Coney Island und die verschiedenen Texte in dieser Gruppe behandeln verschiedene, wie nennt sich das, diese verschiedenen Geräte in so einem Vergnügungspark, Fahrgeschäfte.
Genau,
Freifallturm. Plan schwarzen Wassers. Nachthimmel spiegelnd, negativ eines Negativs. Wie Firmamente in Schieflage fiele der Schatten sämtlicher Wolkenkratzer Manhattans ein in die Ohnmacht verfinsterter Fensterflächen, bis sich das Dunkel auf Dunkel gelegt hat und vollständig ist. Ohne Zwischenraum, bar jeden Pegelstands, riesiges Rückhaltebecken mit Richtungen überschwemmt. Aller Umriss erschöpft, müde Orte in Schatten gelöst. Schatten schwimmen ums Haus, und was tust du, wenn andere Schatten zurückkommen?
Ja, sehr schön. Ich fürchte, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt.
Ein Gedicht?
Ein Gedicht zum Abschied. Wenn wir nach dem Plan weitergehen wollen, den Sie vorgeschlagen haben, dann wäre ja jetzt das erste Gedicht aus dem folgenden Zyklus dran, aus Kyoto. Es ist wieder ganz woanders. Jetzt kommen wir auch dem...
Die blättern ganz anders als ich, Frau Maizinke.
Ja,
aber
wieso?
Ja.
Sie hatten gesagt immer
das erste Gedicht aus dem... Ja, aber ich dachte noch eins...
Eins dazwischen, genau. Da ist ja noch Kindergarten Lichtenberg, genau. Richtig. Also nehmen Sie doch...
Kindergarten Lichtenberg.
Was Ihnen am besten jetzt zu passen scheint. Gut. Ja, genau.
Kindergarten Lichtenberg. Das heißt tatsächlich dann auch ein Lehrgedicht im Untertitel. Kindergarten Lichtenberg 1. Plattenbaulaub. DDR-Formsteinsysteme 60x60 ornamentieren noch immer die Tagesstätte. Ahornblattserien, Schwarzpappelreihen. Hohlreliefs drängen sich Wänden auf nach dem Schema der Kinderhand, die sich zum Muttertag als Geschenk in ein Gipsbett presst. Wir betreten die Institution im moosgrünen Perlon-Pullover, sehen auf Augenhöhe den wieder und wieder farbig lackierten Abdruck einer Idee von Blatt. Kindliche Wahrnehmung. Das immer Gleiche, heißt es, erleichtert. Kleine Finger mit der Munterkeit von Wurst schneiden Blätter aus Buntpapier, pressen Blätter im Märchenbuch. Plattenbaulaub. Wir wachsen auf im betongewordenen Trost der Bäume, hinter den blätternden Flächen mit ihren Verästelungen ins Leere, mitten im Schatten der Krone, der Schwärze der Referenz.
Ja, danke schön. Ich kann nur empfehlen, sich diesen Band wirklich mal anzuschauen und sich das jeweils auf der Zunge zergehen zu lassen. Auch wie hier gearbeitet wird mit Gegenbildern von Landschaft und Garten und mit Imitationen von Landschaft und Garten, die dann aber trotzdem auf Umwegen der Assoziation von echten Gärten wieder erzeugen. Das ist ja das Kunstvolle daran, dass also der moosgrüne Pullover plötzlich doch in diesem Zusammenhang wieder Parkgrün ins Gedächtnis ruft. Und das ist sehr, sehr kompliziert und kunstvoll gemacht. Und man muss es aber wirklich vor Augen haben und sich lange damit beschäftigen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Dankeschön, Marion Pottmann.
Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Christina Maitzinke und Marion Poschmann. Nachzutragen wäre noch, dass Marion Poschmann quasi in einer Doppelrolle, hier vertreten ist. Einmal als die Autorin, die wir gerade gehört haben oder wenig davon gehört haben, und auch als jemand, der diesen 12 Leuten oder da mitmacht bei diesen in der Runde der 12, die Lyrikproduktion eines Jahres sich anschauen, anlesen und dann die Entscheidung treffen. Und Marion Poschmann hat in dieser Funktion Andrew Duncan ausgewählt. Wichtig wäre zu sagen, dass die Lyrikempfehlung immer für einen Autor in gelten, der die da aus welcher Sprache immer ins Deutsche gelangt ist und für einen deutschen Dichter, eine deutsche Dichterin. Und diese war im Fall von Marion Poschmann Birgit Kreipe, die auch unter uns ist, dort nämlich. Gut, herzlichen Dank. Und dann kann ich nur sagen, aus den Jahren, die ich da auch mitmachen durfte, konnte und getan habe, dass es schon spannend ist, dieser Moment, wenn man erfährt, was haben denn die Kollegen, die Mitleser, die Mitmacher, Mitauswähler denn ausgewählt. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, und das nehme ich jetzt ganz einfach weg, als Michael Braun rüberkam und ich wahrnahm beim Anruf im Lyrikkabinett, wo das alles zusammengefasst wird und koordiniert wird, als Levin Westermann nominiert galt. Und Levin Westermann hat vor einigen Jahren den Open Mic, das ist unser Literaturwettbewerb für neue deutschsprachige Literatur, gewonnen, nämlich den Open Mic Preis für Lyrik. Und es war natürlich schön für mich, ihn dort wiederzufinden, und dass Michael Braun ihn ausgewählt hat, ist sicherlich eine Referenz dazu, weil Michael Braun ist einer der großen Auskenner in der zeitgenössischen deutschen Lyrik. Er arbeitet für Rundfunk, er hat für das Deutschlandradio Kultur eine Art Abreißkalender gemacht zu Lyrik, sodass man täglich zu seinem Gedicht kommt. Er hat zusammen mit Hans Till Lyrik der 80er Jahre herausgegeben, eine Anthologie, eine Zusammenfassung, ebenfalls mit Hans Till zur Lyrik der 90er Jahre und auch zusammen mit Hans Till die deutschsprachige Lyrik des 21. Jahrhunderts bearbeitet, und da meint er wahrscheinlich das erste Jahrzehnt, weil ein bisschen Platz ist ja noch. Ich begrüße sehr herzlich Michael Braun, der uns Levin Westermann näher bringen wird, und freue mich auf die Gedichte nach vielen Jahren gehört, dir zuhörend, Levin Westermann. Dankeschön.
Ja, gut, das ist natürlich schön, dass ich dem Thomas Wohlfahrt eine Freude machen kann mit Levin Westermann. In weiter Ferne, so nah, meine Damen und Herren, in weiter Ferne, so nah sind manchmal unsere poetischen Kraftfelder, zum Beispiel 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, 3511 Tsvetajeva oder 3511 Tsvetajeva, ein Asteroid, ein planetenähnliches Objekt. Und wir machen jetzt eine kleine Expedition, die uns zu diesem Objekt führt. 3511 Tsvetajeva, nicht nur ein Asteroid, sondern natürlich auch eine große Dichterin der Verlorenheit. Und der Mann, der Autor, der uns dahin führt, ist eben Levin Westermann, 1980 in Nordrhein-Westfalen geboren, und er lebt seit einigen Jahren in Biel in der Schweiz. Er hat dort auch am Literaturinstitut Biel studiert. Und 3511 Tsvetajeva ist sein zweiter Gedichtband. Der hat drei Zyklen. Und bevor der Levin Westermann den Anfang dieses Gedichtbuches lesen wird, möchte ich mich beziehen auf so eine Art Motto, den der Gedichtband aufweist. Und da zitiert der Levin Westermann eine amerikanische Essayistin, Mary Ruffel. Und das Motto geht ungefähr so: dass davon die Rede ist, dass wenn wir Gedichte schreiben oder Mary Ruffel Gedichte schreibt, dann spricht sie mit ihren toten Vorgängern. Und ich habe dazu auch ein Bekenntnis von Josef Brodsky gefunden, dem Literaturnobelpreisträger, und er hat mal gesagt, wenn man Verse schreibt, da findet man sein unmittelbares Publikum nicht bei seinen Zeitgenossen. Schon gar nicht in der Nachwelt, sondern bei seinen Vorgängern. Und ich hatte den Eindruck, Levin Westermann, die drei Zyklen, die Sie da geschrieben haben, die eröffnen so eine Art Gespräch mit drei großen Vorgängern, ein Totengespräch im Grunde mit Marina Tsvetajewa, mit der französischen Philosophin Simone Weil und mit dem großen Anton Tschechow.
Ja, also hört man mich?
Ja.
Ich finde, dass das Zitat von Ruffel, Sie und Brodsky sprechen beide die Toten an, aber ich finde, dass das Ruffel-Zitat, sie schreibt übrigens auch tolle Lyrik, noch so nebenbei, ist ein bisschen weniger morbide als das Brodsky-Zitat, weil sie eigentlich, wenn man es ganz nimmt, schreibt sie eigentlich, dass sie, ich übersetze jetzt ganz schnell, dass sie müde ist, ständig über Literatur zu reden, weil sie nicht angefangen hat zu schreiben, um sich in einen Raum zu setzen und über Wordsworth und Ashbery zu diskutieren, sondern sie hatte sich über die Lektüre von Büchern mit den Toten angefreundet und die haben ihr geschrieben über das Leben auf der Erde und denen wollte sie antworten. Und das ist für sie der Grund, warum sie Lyrik schreibt oder auch Essays oder kurze Prosa. Und das habe ich ans Anfang des Buches gesetzt, weil mich dieses Zitat damals sofort angesprungen hat, weil für mich das auch Literatur ausmacht. Dieses Brodsky sagt es etwas kräftiger und schwerwiegender, aber beide sprechen dieses Besondere von Literatur, was für mich das Besondere ist, an, dass es ein fortlaufendes Gespräch ist und dass sich dieses Gespräch überhaupt nicht um räumliche oder um zeitliche Distanz kümmert. Also ich kann jetzt ein Buch aufschlagen einer zeitgenössischen Dichterin aus Alaska und denken, mein Gott, das ist für mich, sie meint mich. Oder ich kann halt Gedichte von Tsvetajewa von 1927 lesen. Und sie sprechen mich genauso an. Und es gibt keine Gewichtung wie, das ist alt, das ist weg, 100 Jahre. Sondern beides kann in mir eine Reaktion auslösen. Die Reaktion zum Schreiben in diesem Fall, dass ich mich hinsetze, um zu antworten, um nicht mehr nur zuzuhören, sondern selber was beizutragen.
Ja, und diese drei Zyklen sind ja sehr unterschiedlich gestaltet. Ich sagte, es geht um drei Gestalten. Anton Tschechow, Marina Tsvetajewa, Simone Weil. Wenn man den Tschechow-Zyklus anschaut, da entfernt sich, glaube ich, von der historischen Person Tschechow sehr weit. Ja. Während der dritte Teil, Tsvetajewa, da nähern sie sich ja ganz stark den Originaltexten von Tsvetajewa selbst. Viele Briefstellen, viele Gedichtstellen. Fast meint man manchmal, der Schreibende löst sich auf im Tsvetajewa-Text. Wie haben Sie denn das Verhältnis gestaltet jeweils? Dokumentarismus, also das Dokument, das historische Dokument der Dichter und Ihren eigenen Text. Wie haben Sie das in diesen drei Zyklen gemacht?
Also ich denke, es kam immer darauf an, was ich wollte. Also ich wusste nicht genau, was ich wollte, außer bei Tsvetajewa. Da wusste ich, es geht mir um die Biografie. Und es ging mir bei Tsvetajewa, dem längsten Teil im Buch, nicht darum, mit Cut-and-Paste-Copy die schönsten Zeilen ihrer Gedichte einfach in meine Texte reinzuklatschen. Sondern es ging mir wirklich darum, über die Person zu schreiben, die hinter den Gedichten stand und das Leben dieser Person, weil sie schon zu Lebzeiten leider nicht wahrgenommen wurde. Und wenn man heute Artikel liest über russische Literatur, es wird immer noch über Pasternak, Achmatowa, Mandelstam geredet und sie fällt immer noch oft durch die Ritzen durch. Und das finde ich unglaublich traurig. Und deswegen habe ich beim Tsvetajewa-Teil mit ihrer Prosa gearbeitet, mit Briefen, mit Tagebucheinträgen und habe sie auch nicht verfälscht. Und ich habe sie farblich anders hervorgehoben, weil es mir ganz wichtig war, dass es ein Dialog ist. Ich wollte nicht in der dritten Person über sie referieren und dann ab und zu ein schönes Zitat reinhauen. Ich wollte, wie als würde sie hier am Tisch sitzen, weil bei Tsvetajewa ich immer das Gefühl hatte, ich habe einen Menschen verpasst und ich hätte ihr viel lieber einen Brief geschrieben als dieses Buch. Und bei Tschechow ist eigentlich so gut wie nichts an der Biografie. Also Tschechow war krank. Und am Anfang gibt es einen Verweis auf eine Krankheit. Und das heißt Tschechow. und es benutzt eine sehr verknappte und klare Sprache. Aber ich hatte keinerlei Anspruch, jetzt das Leben von Tschechow irgendwie abzubilden.
Ja. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, diesen drei Zyklen steht ja ein Text voran, der ein bisschen herausfällt aus diesen zyklischen Arbeiten, aber gleichzeitig, wie ich finde, alle drei Zyklen auch antizipiert. Sie werden jetzt gleich hören, wie der Levin Westermann arbeitet. Das ist eine Art Traumstück. Mhm. Die Expedition. Levin Westermann, die Expedition.
Also, das ganze Buch beginnt mit diesem Text und ist eine Art Einleitung in alles, was danach kommt. Es war dunkel und auch ein bisschen kalt. Die Expedition begann. Wir stellten die Teelichter ins Gras und die Kerzen auf den Baumstumpf. Dann raschelte es im Schilf. Vermutlich kein Bison, sagtest du. Ich schaute trotzdem nach mit der besonderen Brille auf der Nase. Kein Bison, sagte ich und wartete zurück ans Wasser. Ans Ufer, pardon. Es wurde notiert, eins, kein Bison. Ich öffnete den Rucksack. Ich nahm die Taschenlampe und das Dynamit und dann gingen wir in den Wald. Ich hatte Wasser in den Schuhen und jeder Schritt schmatzte. Du hast Wasser in den Schuhen, sagtest du. Ja, sagte ich und wackelte mit den Zehen. Plötzlich standen wir vor einem Tier. Es hatte vier Beine und große Ohren und dann rannte es davon. Was war das? Fragtest du. Ein Reh, sagte ich. Du schautest mit zusammengekniffenen Augen auf die Stelle, wo das Reh im Unterholz verschwunden war. Und ich schaute mit der besonderen Brille auf der Nase auf die Stelle, wo du standest und auf die Stelle schautest, wo das Reh im Unterholz verschwunden war. Dies war der kritische Moment, vor dem er mich gewarnt hatte. Ich legte meine Hand auf das Messer am Gürtel, aber der Moment verging und ich war zufrieden und schaute wieder weg. Es wurde notiert, zwei, ein Reh. Wir gingen weiter und fanden einen Fliegenpilz. Kurz darauf fanden wir einen Zahn. Er war groß und scharf. Ein Vogel rief und ein anderer Vogel antwortete. Dann ging es ein Stück bergauf und danach ein Stück bergab. Wir sind zu langsam, sagtest du. Ja, sagte ich. Wir gingen schneller. Der Himmel war schwarz mit Grün und wir schwitzten. Überall standen Bäume. Haben wir Pferde? Fragtest du. Ich schüttelte den Kopf. Ich dachte daran, wie hervorragend es gewesen wäre, Pferde mitzubringen, und schüttelte stärker den Kopf. Du fluchtest, ich legte die Hand auf das Messer, aber nichts geschah. Es wurde notiert, drei, keine Pferde. Und wenn wir vielleicht, sagtest du, aber ich schnitt dir das Wort ab. Nein, sagte ich entschieden, wir brauchen den Pilz noch. Du nicktest. Jetzt war der Himmel weniger schwarz, bald kam das Blau. Der Himmel war jetzt blau und wir begannen zu laufen. Und der Zahn? Fragtest du atemlos. Ja, dachte ich, vielleicht der Zahn. Aber dann kam schon das Dynamit. Die Lunte brannte und wir gingen in Deckung. Über den Bäumen verblasste ein Mond, ein anderer wechselte die Farbe. Dann explodierte das Dynamit und riss ein Loch in das Gestein. Es piepste in den Ohren und ich konnte nicht sehen, weil Rauch und Staub im Morgengrauen. Ich rieb mir den Dreck aus den Augen und schaltete die Taschenlampe ein. Es wurde notiert, vier, das Loch im Berg. Die Expedition ging weiter, Phase 2 begann. Wir stiegen in das Loch, ein Gang führte in die Tiefe, wir folgten dem Gang. Ich ging gebückt, die Luft war schlecht. Ich fand einen Knochen und wenig später einen Dachs. Wir gingen weiter, du sagtest nichts. Plötzlich hörten wir Wasser. Der Gang weitete sich und wir standen in einer Höhle. In der Mitte der Höhle ein See. In der Mitte des Sees eine Statue auf einer kleinen Insel. Über der Insel ein Loch in der Decke, Tageslicht. Da ist sie, sagte ich. Du sagtest nichts. Es wurde notiert, fünf, die Statue des Anagrammatikers. Wir traten ans Ufer des Sees, das Wasser war schwarz. Ich nahm den Fliegenpilz aus der Tasche und warf ihn ins Wasser. Wir setzten uns auf den Boden und warteten. Es war warm und wir schwitzten. Da drüben, sagtest du plötzlich, und deutete es mit dem Zeigefinger der rechten Hand. Mit der besonderen Brille auf der Nase fixierte ich das reglose Objekt auf dem Wasser. Der Hai, sagte ich. Du nicktest. Es wurde notiert, 6, der tote Hai. Wortlos zogen wir uns aus, um zur Insel zu schwimmen. Ich wartete ins Wasser. Es war überraschend warm. Da explodierte ein Schmerz in meiner Seite. Ich blickte herunter und sah mein Messer, das bis zum Griff in meinem Körper steckte. Du blicktest mich wortlos an. Dies war der kritische Moment, vor dem er mich gewarnt hatte. Ich sank auf die Knie und kippte um. Du wendetest dich ab und begannst zu schwimmen. Die Expedition ging weiter. Phase 3 begann. Die Statue des Anagrammatikers schien zu lächeln. Ja, dachte ich, vielleicht der Zahn.
Das war der Auftakt zu 3511 Tsvetajeva, die Expedition. Und zum Schluss vielleicht möchte ich den Levin Westermann noch fragen, Planetesimale nennen sie ja, also diese Asteroiden, zu denen 3511 Tsvetajeva gehört. Und das Wort Infinitesimal spielt für sie eine große Rolle, ins unendlich Kleine gehend. Mhm. Einige Gedichte gehen ins unendlich Kleine, sie enthalten nur eine Zeile oder vielleicht zwei. Ja. Woher kommt das?
Überraschende Frage. Also die ganz einfache Antwort wäre, dass ich denke, dass Gedichte auch oft Platz brauchen und dass das Weiß sehr wichtig ist in einem Buch. Und manchmal, wenn etwas zu dicht ist, ist es ganz schön, wenn einfach nur zwei Zeilen auf zwei Seiten stehen und man mal durchatmen kann und das Ganze auch ein bisschen Ruhe hat.
Meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen Levin Westermann, 3511 Tsvetajeva, erschienen bei Matthes und Seitz.
Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank auch an Michael Braun für die Vorstellung. Wir haben zwei deutschsprachige Dichter der Gegenwart kennengelernt und wenden uns der internationalen Poesie zu. Es ist unser besonderer Wunsch, unser Anliegen, auch die Dichtung anderer Länder, Sprachen, Literaturen, anderer Kontinente ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu bringen. Die hat es immer noch mal etwas schwieriger, etwas schwerer, als die deutsche Lyrik es ohnehin hat. Im Literaturbetrieb und auf dem Buchmarkt. Da braucht es sehr engagierte Übersetzer, Kundschafter, die auch Expeditionen unternehmen und engagierte Verleger, die so etwas zu uns bringen. Es sind Übersetzungen aus dem Spanischen dabei, aus dem Italienischen, Niederländischen, aus dem Englischen, Polnischen, Arabischen, aus dem Dänischen. Da sieht man das ganze Spektrum und auch aus dem Chinesischen. Es sind Klassiker dabei wie Zbigniew Herbert oder John Burnside oder Roberto Bolaño, den Sie vielleicht nicht als Lyriker primär wahrgenommen haben bisher, aber eben auch chinesische Dichter der Gegenwart. Sie sind in einer Anthologie übersetzt und herausgegeben worden von Lea Schneider. Das Buch wird uns von Florian Kessler vorgestellt, der ebenfalls seit Anfang an dabei ist bei den Lyrikempfehlungen, der sich sehr gut auskennt in der jungen Lyrikszene. Er hat selbst in Hildesheim kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert, hat die Bellatriste mit herausgegeben. Er ist auch Mitglied wie Christina Maizinke in unserem lyrischen Quartett im Lyrikkabinett. Er ist auch Lektor im Hansa Verlag, Kulturjournalist aber weiterhin und auch als Kritiker tätig und ein kritischer Beobachter des Literaturbetriebs und ebenfalls selbst sehr debattenfreudig. Und er hat für uns, und dafür sind, glaube ich, alle dankbar, diesen Band, die China-Box, ausgewählt und wird ihn uns jetzt vorstellen.
Ja, guten Tag. Ich bin sehr erfreut, hier den Band China-Box, Neue Lyrik aus der Volksrepublik von Lea Schneider herausgegeben vorzustellen. Lea Schneider sitzt hier auch neben mir. Ich stelle erst Sie vor, bevor wir zum Band kommen, und sage über Sie, dass Sie eine Lyrikerin der Gegenwart Lyrik in Deutschland ist, dass sie hat einen Band herausgegeben, Invasion rückwärts vor 2 Jahren im Verlagshaus J. Frank, Verlagshaus Berlin, in dem nun auch diese schöne Anthologie herausgekommen ist. Lea Schneider ist außerdem im Kollektiv G13, das einige Furore gemacht hat in der jüngeren Lyrikszene. Und sie muss auch, denke ich, Sinologie studiert haben, sich auf jeden Fall viel mit China beschäftigt haben und auch ist auch laut Klappentext in China und Taiwan gewesen. Und das ist gleich meine erste hart biografistische Frage. Als du dort warst, hast du dich da bereits in der chinesischen Lyrikszene umgetan? Warst du auch dort unterwegs oder wie kam deine Berührung überhaupt mit chinesischer Gegenwartslyrik zustande?
Also ich habe in China studiert und auch eine Weile gearbeitet, in Taiwan auch. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich in der Zeit, also gerade am Anfang, als ich studiert habe, noch damit beschäftigt war, die Sprache zu lernen. Und dabei aber eigentlich der Grundstein zu diesem Buch schon gelegt wurde, weil ich nämlich am Anfang, als ich noch nicht so gut Chinesisch konnte, aber eben selber ja auch als Lyrikerin schon aktiv war, dachte, ach super, das ist doch ein guter Zugang für mich, wenn ich jetzt mal chinesische Gedichte lesen kann. Also eigentlich eine Form, mich selbst zum Lernen zu motivieren. Und dann habe ich deutsche Übersetzungen davon gesucht und war total enttäuscht. Also von dem, was ich da gelesen habe, und habe dann erstmal gedacht, oh, wenn das chinesische Gegenwartslyrik ist, dann interessiert mich das jetzt eigentlich nicht so. Habe das eine Weile weggelegt und konnte dann irgendwann besser die Sprache und habe angefangen, die Originale zu lesen. Und wäre eigentlich vor Erstaunen fast vom Stuhl gefallen, weil ich merkte, das ist wahnsinnig interessant. Das sind Leute, die über genau die gleichen Themen schreiben, die mich auch bewegen. Also alles, was man, es gibt ja diese Darstellung von China als dem großen Anderen, dem Unbegreiflichen. Und ich war damals, das werde ich echt nie vergessen, fasziniert davon, wie nah dran an meinem eigenen Denken und Schreiben diese Autorinnen und Autoren waren.
Das ging dann vor allem über Lektüre, war es aber auch gleichzeitig so, dass es dort eine Szene oder Szenen gibt, die mit dem deutschsprachigen Betrieb vergleichbar sind, denn hier ist es ja tatsächlich so, ich habe ja gerade G13 oder so erwähnt, dass Lyrik auch ganz viel aus wahnsinnig dichten und vielfältigen Debatten und Diskussionen und so weiter entstehen. Bist du auf so etwas in China auch gestoßen?
Ja, absolut. Also sowohl in China wie auch in Taiwan. Auch da muss ich wieder sagen, war ich erstaunt, wie ähnlich sich das eigentlich verhielt zu dem, was ich kannte. Es gibt eine wahnsinnig aktive Lyrikszene in China. Es gibt ganz viele Leute, die Independent-Zeitschriften rausgeben mit Lyrik. Es gibt Leute, die eigene Lesereien machen. Es gibt Leute, die über Performance-Möglichkeiten für Lyrik nachdenken. Und was dazu kommt, ist, dass China, also ich habe vorhin zu einer Bekannten gesagt, ich habe ganz häufig das Gefühl, wenn ich aus China nach Deutschland zurückfahre, dass ich in der Zeit zurückreise. Weil ganz viele Dinge in China aktuell sich schneller entwickeln, weniger reguliert sind, weniger Regeln unterliegen. Das hat natürlich auch Schattenseiten, wie zum Beispiel eine immense Korruption. Gleichzeitig sind aber zum Beispiel Produktionskosten für vieles viel niedriger. Es gibt eine taiwanesische Lyrikerin, die hat ein durchsichtiges Buch gemacht. Und zwar quasi im Selbstverlag, weil das für sie einfach mal so eben ging. Also das ist ein Buch, wo man erstmal rausfinden muss, wie man das überhaupt lesen kann, ob man da so Seiten dazwischen legt. Man kann super mit in die Badewanne nehmen, fand ich ziemlich gut.
Ist auf Folien gedruckt, oder wie?
Genau, es ist quasi auf so Plastikfolie gedruckt, ist aber sehr hochwertig. Und die Texte sind dann wie so eine Wolke, die in der Mitte zusammen übereinander liegt. Gleichzeitig gibt es Leute, die irre Veranstaltungen machen. Also ich war mal auf einer illegalen Party auf der Großen Mauer, wo dann auch Lyrik performt wurde. Es gibt in Nanjing eine riesige Buchhandlung, die auf einem unterirdischen Parkplatz unter einem Sportstadion ist, wo ich auch nicht so sicher bin, wie legal die eigentlich ist. Aber das interessiert dann eben auch im Zweifelsfall keinen, wenn man die richtigen Leute kennt. Und diese Buchhandlung hat, glaube ich, mehrere tausend Quadratmeter und irgendwie so riesige Kreuze an der Wand hängen, weil sie sagen, naja, Literatur ist unsere Religion. Also all diese Dinge gibt es. Gleichzeitig gibt es viele Leute, die im digitalen Raum mehr Lyrik schreiben. Es gibt eine chinesische Variante von WhatsApp, Weixin, mit der man alles Mögliche machen kann, nicht nur chatten, sondern zum Beispiel auch seine Rechnung nach dem Essen gehen bezahlen oder seine Steuern oder so. Also die kann sehr, sehr viel. Und da gibt es viele Lyriker mittlerweile, die ihre eigenen Kanäle auf Weixin haben und ihre Lyrik nur noch darüber machen. Also im Prinzip ähnlich wie hier, super aktiv. Und wie sich das äußert, ist dann nochmal ein bisschen anders.
Und zugleich ist es natürlich auch was, bei dem du oder überhaupt jeder Herausgeber und jede Herausgeberin einer solchen Anthologie vielfältige Entscheidungen treffen muss, wie eine solche Pluralität von verschiedenen Formen überhaupt in Buchform pressen kann und eine Auswahl treffen kann. Und da fällt dann natürlich zuerst mal dieses Wort neu auf, neue Lyrik aus der Volksrepublik. Was ist denn neu? Ist das, hast du einen Generationenschnitt gesetzt? Gibt es überhaupt ein begrenzbares Feld der Lyrik, das du da hineinbringen wolltest? Oder was beschreibt denn diese Anthologie?
Also ich habe ja am Anfang so ein bisschen meine Frustration beschrieben mit dem, was es gab, und beschreibe das auch im Vorwort kurz. Ich hatte den Eindruck, dass die beiden Schubladen, die es quasi gab für chinesische Autoren, die nach Deutschland kamen in Übersetzung, waren entweder Pflaumenblüte oder Dissident. Also das sind die beiden Kategorien, die ich aufmache im Vorwort. Pflaumenblüte, es gibt wahnsinnig viele so auf einen gewissen Exotismus ausgehende Geschenkbücher, die klassische chinesische Lyrik zeigen. Das wollte ich nicht machen. Und dann gibt es wiederum chinesische Autoren, die im Westen in Anführungsstrichen als Dissidenten auftreten oder auch dargestellt werden. Häufig sehr unabhängig davon, wie sie eigentlich in China aktiv sind und wahrgenommen werden. Das ist sozusagen die andere Verkaufsschiene. Und mich hat interessiert, was sind eigentlich die Leute, die in China schon etabliert sind, einen großen Namen haben, sehr kritisch und politisch schreiben in vielen Teilen, das aber eben subtiler tun und hier noch völlig unbekannt sind. Also das Neue meint tatsächlich Leute, die bisher noch nie ins Deutsche übersetzt wurden, in China aber für bestimmte Strömungen stehen, die gerade aktuell sind.
Diese verschiedenen Strömungen findet man tatsächlich in der Anthologie sehr schön. Ihr Aufbau ist tatsächlich etwas, der sie in meinen Augen heraushebt aus vielen anderen anthologistischen Projekten. Und vor allem ist es, glaube ich, etwas, vielleicht könnte man es mit einer Modevokabel benennen, mir kommt die Anthologie sehr niedrigschwellig vor. Sie ist quasi barrierefrei gestaltet, zugänglich und das durch ganz verschiedene Ideen. Es gibt eine Einleitung, eine Gebrauchsanleitung für das Buch, die in einem sehr, sehr schönen Ton geschrieben ist, weil sie tatsächlich ganz, ganz klar und prägnant beschreibt, was da überhaupt los ist, was man da alles antreffen kann an Phänomenen. Es gibt ein Glossar, das das auf genau eine solche Art und Weise gar nicht verhebt oder irgendwie eben in ganz bestimmte Richtungen oder Strömungen pressen will, sondern die einfach nur erklärerisch Grundvokabular leistet. Und es gibt dann zu jedem einzelnen der Autoren und zu jeder Autorin einen kleinen Text, der immer wieder ein kleines Porträt liefert, sowohl von Lea Schneider als auch von den anderen Übertragenden. Wobei immer sowohl die deutschsprachigen oder in Deutschland geborenen Überträger und die chinesischen Mitübersetzer, die häufig viel mehr kulturelles Wissen beisteuern konnten wahrscheinlich, gleichermaßen genannt werden und den Text auch gemeinsam verfasst haben, was eben auch sehr schön in der Form ist. Wir werden jetzt gleich Gedichte lesen. Ich stelle aber vorher noch eine Frage. Die muss bei einer Anthologie aus China natürlich darauf abzielen, dass China vielleicht nicht ein ganz beliebiges Land ist, um daraus eine Anthologie zu destillieren. Denn die letzten Nachrichten, die ich gelesen habe aus China, waren, wie viele Anwälte dort verhaftet sind. Es ist natürlich ein Übersetzen aus einer Diktatur heraus oder aus einem Land unter unglaublich widrigen politischen Bedingungen. Was bedeutet das für deine Arbeit? Konnte man da genauso eine Anthologie machen, wie wenn du jetzt aus dem Schweizerdeutschen herausgegeben hättest?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich habe ja schon mal so ein bisschen versucht, auf die politischen Kontexte anzuspielen, wie die Autoren schreiben. Ich glaube, dass fast die beste Antwort darauf ein Gedicht sein könnte, was ich auch lesen wollte von Sun Wenbo, nämlich. Also man muss sich die Zensur in China nicht so vorstellen, also, oder ganz kurz, jedes Buch, das in China eine ISBN-Nummer kriegt, muss durch die Zensurbehörde. Das heißt natürlich auch, wenn ich zum Beispiel auf meinem Weichen-Kanal publiziere oder die Bücher selber drucke, muss ich da nicht durch. Das heißt, da sind Freiräume. Und natürlich sind die chinesischen Autoren ja auch nicht blöd, sondern die kennen die Situation, in der sie leben und finden Wege, damit umzugehen, auf ganz unterschiedliche Art. Denn die Zensurbehörde muss ja eine gigantische Menge an Büchern jedes Jahr durcharbeiten. Das heißt, die machen natürlich kein Close Reading davon, sondern die haben bestimmte Reizwörter, von denen sie wissen, die müssen sie rausfiltern. Wenn man die nicht verwendet, kann man sehr viel drumherum machen. Und es gibt einen Autor in diesem Buch, der letzte hier drin, Sun Wenbo, der auch eigentlich einer meiner persönlichen Lieblingsautoren ist, der genau das wahnsinnig gut versteht. Also sozusagen so subtil Sprache auch als einen Ort des Politischen zu thematisieren, dass er da wunderbar drumherum kommt. Genau. Ich würde gerne ein Gedicht von ihm lesen, das heißt Der Schmetterlingseffekt. Kehrt und redewendend mache ich aus Schmetterlingen Frauen, aus Frauen Nymphen, aus Nymphen Tiger, aus Tigern Staatsbeamte, aus Staatsbeamten Totengötter. Und wenn ich so weiterrede, was kann ich dann sagen? Das müsste ich dich fragen. Nicht fragen geht aber auch. Ich kann auch andersherum Totengötter zu Staatsbeamten reden, Staatsbeamte zu Tigern, Tiger zu Nymphen, Nymphen zu Frauen, Frauen zu Schmetterlingen. Die natürliche Ordnung ist zyklisch. Wir drehen uns nicht nur in der Sprache im Kreis. Ein Wort folgt dem anderen. Oder anders gesagt, kein Wort steht für sich allein. Das bedeutet weiterhin, dass es ohne das Wort Krieg auch das Wort Frieden nicht gibt, dass ohne das Wort Diktatur auch Wörter wie Demokratie nicht unbedingt existieren müssen. Wenn du das Wort Mann sagst, muss zwingend das Wort Frau folgen. Wenn du das Wort gut sagst, bekommt das Wort schlecht Bedeutung. Wenn du das Wort keusch sagst, dann muss es Lüsternheit geben. Das alles führt manchmal dazu, dass ich von Eidechsen spreche, was eigentlich heißt, über Fliegen zu sprechen, was aber eigentlich heißt, über Ekel zu sprechen, was tatsächlich bedeutet, über die Umstände zu sprechen, unter denen wir leben. Dieses Gedicht hier zum Beispiel, obwohl es mit dem Wort Schmetterling anfing, weiß ich, dass es schließlich beim Wort Politik enden wird. Und wenn ich das Wort Politik auseinandernehme, dann gibt es unendlich viele andere Wörter, die es ersetzen können. Zum Beispiel Nebel und Dunst, Schnee und Eis, Erdrutsch und Lawine oder alternativ auch ein Panda beim Tee trinken, eine Krähe, die eine Oper singt.
Dankeschön. Um die
10 Applaus.
Ja. Um ein bisschen die Vielfalt zu repräsentieren, schlage ich vor, dass du noch ein anderes Gedicht liest. Leider können wir nicht so viele lesen. Genau.
Zwei
können es sein.
Okay.
Dann haben wir 3 von 12, das ist wenigstens geviertelt. Das ist nicht schlecht.
Genau. Okay, dann würde ich gerne noch ein Gedicht von Sangdi lesen. Einem Autor, der sehr international und breit liest, den ich auch zum Poesiefestival einladen durfte vor 2 Jahren. Und der, glaube ich, ganz gut dafür steht, was ich vorhin meinte, dass diese Autoren sehr nah, also sehr international lesen und sehr nah auch dran sind an Themen und Autoren, die mich vielleicht auch interessieren. Das Gedicht heißt Gesellschaft für Flugversuche. Zwischen Paul Celan und Yehuda Amichai gibt es einen Du-Fu. Wir sollten einen Brunnen graben und ihn daraus nach oben ziehen. Es braucht Zeit, um Stimmen zu hören, die unter der Erde sind. Zwischen Yehuda Amichai und Thomas Tranströmer gibt es einen Wang Wei. Wir sollten ein Loch in die grünen Hügel graben, das ihn aus dem schlafenden Reich der Schlangen weckt. Zwischen Paul Celan und Thomas Tranströmer gibt es einen Li Shangin. Wir sollten den Stein aufbohren und mit der Vogelscheiße eines Jahrtausends ganz langsam ein Brot aus seinem Schatten backen. Zwischen Yehuda Amichai und Ted Hughes gibt es einen Jiang Kui. Wir sollten ihn aus dem Baum pulen, in einen Korb stecken und dann mit einem Flaschenzug nach oben in die Krone ziehen. Dort wird wieder ein Nest aus dem Korb. Als ob wir auf Umwegen eine Zeit erreicht hätten, in der Vögel und Menschen versuchen, zusammen zu fliegen. Genau. Und dann, weil du gefragt hattest, oder nach politischen Gedichten, würde ich gerne noch ein weiteres lesen. Es gibt sehr viele Gedichte hier drin, die nicht explizit politisch sind, sondern vielleicht tatsächlich sich dem auch verweigern. Und es gibt aber ein Gedicht von Liu Yu, einer Autorin aus Peking, die auch als Journalistin arbeitet und sehr stark mit journalistischem Wortmaterial, mit so Reizwörtern, gerade damit umgeht und diese Grenzen austestet. Für eine Frau, die den Empfang stört. Auf einer Straße in Paris verhaften ein paar hübsche Jungpolizisten eine Frau aus Tibet, die einen außenpolitischen Empfang zu stören versucht. Einer verdreht ihr den Unterarm, einer greift ihre Beine, einer trägt ein Lächeln, trägt sie in ein parfümsprühendes Polizeiauto, trägt sie auf die Fernsehschirme der ganzen Welt. Auf dem Sofa sitzen 5 Milliarden Richter, sie verlangen, dass die Kamera noch ein bisschen näher ranzoomt. Wir kennen diese Frau nicht. Diese Frau ist Tibeterin, sie ist Tadschikin, sie kommt aus Ruanda, sie ist eine Taliban, sie ist Jüdin, wir kennen diese Frau ist eine Frau. Sie kreischt wie ein aufgeregter Affe, baumelt von der Hand des Polizisten, zeigt ein Stück Bauch. Wenn ihr Unterleib straff ist, ist sie kugelsicher. Wenn er glatt ist, schafft sie es vielleicht auf das Cover eines Männermagazins, auf dem es keine Einschusslöcher gibt. Nur ihren Nabel, dessen Form nicht ausreichend zivilisiert ist, so ähnlich wie wir. Sie besteht aus Teilen von uns. Weißes T-Shirt, graue Jeans, Kopftuch und Gürtel, Schuhe und Socken, Ohrringe, Armbänder und Halsketten. Enttäuschend ist bloß, ohne Make-up verwandelt sie sich in den haarigen Angehörigen eines anderen Stamms. Keine goldenen Polytheismus-Tattoos auf dem linken Arm und der lila Schwanz, den Tibeter gewöhnlich in der Jeans verstecken, fehlt auch. Warum sollte eine Frau ohne Schwanz plötzlich mitten auf der Straße liegen und nicht gemeinsam mit uns den gelben Pfeilen folgen, in Richtung einer Höhle namens Zukunft kriechen? Hey Frau, hier gibt es Atomwaffen und Gras gegen die Angst. Es gibt Fußball und Horoskope und Nintendo gegen die Einsamkeit, Frau. Es gibt hier jede Sekunde eine Chance auf Erfolg. Alle Verlierer, die leugnen, dass sie welche sind, kriegen nochmal 100 Lichtjahre dazu. Es gibt hier keine Angst, aber den Witz der Gestörten, keine Lügen, aber in der Verfassung festgelegtes Gewäsch, keinen Gott, aber 100.000 Propheten, keine Hexen, aber abgeschnittene Zungen. Es gibt hier keine Ruinen, aber Kinder, die zwischen ihnen aufwachsen. Keine Bakterien, nur Epidemien. Keine Psychiatrien, aber Mauern. Keine Richter, nur Verbrecher. Keine Casinos, nur bankrotte Spieler. Es gibt hier keine Kinder, aber erschöpfte Eltern. Es gibt hier keine Frauen, nur Männer, denen man das Sperma vollständig abgesaugt hat. Sture Frau, wenn du so kreischst, bist du dann mutiger als wir oder einfach nur leichter zu erschrecken? Wer zieht auf den drittklassigen Planeten des Sonnensystems wohl wem die Haut ab? Und selbst wenn die Haut runter ist, können wir neue wachsen lassen. Du musst jetzt endlich deine sturen Augen öffnen. Schau uns an. Wir sind tapferer als du und geduldiger als diejenigen, die uns die Haut abziehen.
Ja, danke schön, Lea Schneider. Und ich sage es zum Ende nur, kann es gar nicht unpathetisch sagen. Das ist einfach wichtig, glaube ich, dass es solche Bücher und solche Versuche von Kulturtransfer gibt. Und es ist eine ganz herausragende Anthologie, die ich sehr empfehle.
Danke. Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden für die Vorstellung. Levin Westermann hat gesagt, man kann sich mit den Lebenden und auch den Toten anfreunden. Das hat er uns überbracht. Man kann das, glaube ich, ausdehnen. Man kann sich mit Dichtern verschiedenen Alters und verschiedener Sprachen direkt anfreunden. Und wenn wir dazu beitragen können, dass die ein oder andere Freundschaft gestiftet wurde heute oder vielleicht noch gestiftet wird durch diese Broschüre, dann freuen wir uns. Sie finden also hier weitere Empfehlungen, die Sie gehört haben und noch einige andere. Nehmen Sie das mit nach Hause und wenn Sie mögen, sehen wir uns heute Abend um 20 Uhr im Gohliser Schlösschen. Dann werden wir das mit weiteren Vorstellungen fortsetzen. Vielen herzlichen Dank an alle, die dabei waren und mitgemacht haben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.